Ja, und vielen Dank, Holger. Du hast den Rückblick auf die vergangene Woche so ein Stichwort genannt, nämlich das Stichwort Begegnungen. Und um Begegnungen soll es auch heute gehen. Und dazu habe ich euch einen Text mitgebracht aus dem Matthäusevangelium. Du hast es schon angedeutet, aus dem Kapitel 17. Dort heißt es in Vers 1, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Ich lese weiter ab Vers 14. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Soweit der Text, um den es heute gehen soll. Ich denke, wir alle kennen diese Begegnung auf diesem Berg. Ein einmaliges Ereignis. Wir können uns vorstellen, wären wir dabei gewesen, wir würden das nicht vergessen. Und ich denke genauso auch nicht diese 3 Jünger. Sie sehen Jesus, den Menschen, in einem göttlichen Aussehen. Wir haben das gelesen, sein Aussehen wurde verändert. Menschen wollen immer Gott sehen, wollen ihm begegnen. Geht dir das nicht genauso? Diese 3 hier, die dürften das. Und sie sahen auch noch Mose und Elia. Und wir können uns gut vorstellen, dass diese Begegnung ihr Leben verändert hat. Johannes selber schreibt später in seinem Bericht über das Leben Jesu, wir sahen seine Herrlichkeit. Ich denke, dieses Ereignis hat ihn geprägt. Jesus hat hier in dieser Begegnung seinen Jüngern ein geistliches Erlebnis, eine geistliche Erfahrung geschenkt. Und diese Erfahrung hat sie verändert, hat sie umgedreht. Ja, es kam sogar so weit, dass sie zu Boden fielen, wie wir das gelesen haben. Und ich denke, unser Herr schenkt uns auch heute noch solche Erlebnisse. Das Gefühl, mich kann nichts mehr erschüttern. Erinnern wir uns vielleicht an unsere Bekehrung, an unsere Taufe, an Gebetserhörungen, an das Eingreifen Gottes in unser Leben, an das Reden Gottes zu uns in einem Lied, im Gottesdienst, in einem Bibelvers, in der Begegnung mit anderen. Es gibt so viele Dinge, wo uns Gott begegnet. Und das tut gut. Ich denke, das brauchen wir. Und am liebsten würden wir solche Begegnungen, solche Erfahrungen immer festhalten. Und so ging es auch diesen 3 Jüngern, von denen wir gelesen haben. Sie sind ganz weit weg von der Welt, von der Not, von dem Alltag, von denen, die sie vielleicht angefeindet haben. Von Menschen, die immer etwas fordern. Sie sind weit weg von Zweifeln, von Arbeit, von Müdigkeit. Sie sind oben auf dem Berg. Und dort ist Frieden. Dort erleben sie die Gegenwart Gottes. Und der Petrus, der spricht das aus. Herr, hier gefällt es uns. Wenn du willst, dann wollen wir 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Wir wissen, wie diese Begebenheit weitergeht. Aber wenn wir das nicht wüssten und wir würden jetzt an diesem Punkt stehen und wir fangen einmal an zu träumen. Stellt euch einmal vor, der Herr Jesus hätte gesagt, ja, bau baut drei Hütten. Dann machen wir Lobpreis, dann reden wir mit Mose und Elia. Wie viele Fragen mögen sie gehabt haben über früher, über das gelobte Land, über die Wunder, die sie erlebt haben, wie Mose das Gesetz empfing. Die ganzen Dinge, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und dann wird es Abend, Mose und Elia gehen in den Himmel zurück und sie sitzen mit Jesus am Feuer. Am nächsten Morgen, da kommen Mose und Elia wieder. Und sie reden und sie reden und sie loben Gott. Ist das nicht wunderbar? Und so kommt der dritte Tag und der vierte und der fünfte, vielleicht der zehnte Tag. Aber eins bleibt, sie bleiben Menschen. Und irgendwann wird das Besondere normal. Das Interessante wird langweilig. Dann kommen vielleicht kleine Streitigkeiten. Jeder möchte am liebsten neben Jesus sitzen. In der Nacht, vielleicht schnarcht da einer, der eine lässt immer die Tür auf. Wir kennen das. Diese Kleinigkeiten in unserem Alltag, die das Außergewöhnliche normal werden lassen. Die große Freude und Begeisterung, die lässt nach. Kann sich Jesus nicht mal was Neues einfallen lassen? Er könnte doch einfach mal Noah und David schicken. Da hätten wir wieder neue Gesprächspartner. Und das wäre mit Sicherheit auch interessant. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieses riesige Gebilde von Arche. Da hätte ich gerne eine Menge zu gewusst. Also auch wenn wir eine detaillierte Beschreibung in der Bibel finden. Aber ich glaube, so wirklich erfassen kann man das nicht. Aber leider kann man dieses Gefühl, diese Stimmung, das Besondere nicht konservieren. Aber Jesus lässt sich in der Begebenheit, die wir gelesen haben, etwas anderes einfallen. Keine Zelte oder keine Hütten, sondern er schickt sie wieder hinab ins Tal. Er gibt ihnen eigentlich unmissverständlich zu verstehen, ihr habt mehr gesehen, als ihr verstanden habt. Und er fordert sie auf, schweigt darüber. Hütet euch davor, damit anzugeben. Nicht, wenn ihr runterkommt und ihr erzählt da große Storys. Wir gehen wieder runter. Denn da unten, das haben wir in dem zweiten Teil des Textes gelesen, da ist ein Mann mit einem schwerkranken Kind und er braucht unsere Hilfe. Helft ihm. Das ist eure nächste Aufgabe. Und wir haben das auch gelesen. Sie erkennen ihre Grenzen und ihre Hilflosigkeit, denn sie können ihm nicht helfen. Sie kommen wieder zurück in die Welt mit ihrer Unruhe, mit der Macht der Sünde und der Krankheit und sie lernen wieder neu ihre Abhängigkeit von Gott. Jesus schenkt geistliche Erkenntnisse. Er führt auf einen Berg, manchmal. Aber Segen ist mehr als das. Segen ist, wenn Gott dir so tiefe Wurzeln schenkt, dass du, wenn du zurückkommst von diesem Berg, wenn du wieder in das Tal kommst, in die Welt, in die Not, Krankheit, Anfechtung, wenn du dann bestehen kannst und wenn du stehen bleibst. Paulus drückt das im Epheserbrief im Kapitel 3 so aus, wenn er für die Gemeinde betet. Da heißt es, dass Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Tief verwurzelt in ihm sein. Das ist Gottes Ziel mit uns, mit mir und mit dir. Ich denke nicht, dass es so sein wird, dass wir hier auf dieser Erde uns so ein eigenes kleines Paradies schaffen. Das würden wir sicherlich alle gerne. Ein kleines Paradies in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Freundeskreis, in unserem Leben. Und jedem, der dieses Paradies, diese heile Welt stören will, dem werden wir direkt irgendwie zu verstehen geben, das wollen wir nicht, dass das gestört wird. Geht uns das nicht allen so, dass wir davon träumen? Wo baust du dein Paradies? Wo ist dein Berg der Verklärung, wo du ja ganz ungestört bist in einer heilen Welt? Auf so einem Berg, da braucht man keine Wurzeln. Denn auf so einem Berg, da ist Frieden. Aber leider wohnen wir nicht auf diesem Berg, sondern wir wohnen, bildlich gesprochen, im Tal. Und dort kommt ab und zu ein Sturm. Und Jesus möchte, dass wir genau diese Stürme unseres Lebens bestehen, dass wir tiefe Wurzeln bekommen, dass wir sogenannten geistlichen Tiefgang bekommen. Was ist da momentan für uns dran? Ich denke, wir haben im letzten Monat, und es bringt eben der Dezember und der Jahreswechsel so mit, viele Veranstaltungen gehabt. Wir hatten den Adventsnachmittag, wir hatten den Heiligabendgottesdienst, wir haben in den Familien Weihnachten gefeiert, Silvester, wir hatten Ferien, der ein oder andere hat auch diese Zeit genutzt. Und jetzt ist dies alles vorbei. Jetzt kommt scheinbar so eine Zeit der Ruhe. Der Alltag kommt mit langsamem Schritt zurück. Draußen ist es doch überwiegend richtig üsselig, wie man hier so sagt. Das Gefühl, ich kann einen Gang zurückschalten. Ich muss mich nicht dauernd mehr anstrengen. Ich muss nicht dauernd überall dabei sein. Wie finden wir das? Ist das vielleicht für uns auch ein bisschen fremd? Laufen wir Gefahr, dass wir so ereignisorientierte Menschen sind, dass wenn eine Zeit lang nichts passiert, dann werden wir komplett unruhig? Vielleicht denken wir dann auch, oh, es ist gar nichts mehr passiert. Ist Gott überhaupt noch da? Wirkt er überhaupt noch? Laufen wir nicht manchmal Gefahr zu denken, wenn nicht immer irgendwas passiert, irgendwas Neues, irgendeine Aktion, irgendwas Spektakuläres angeboten wird, dann haben wir vielleicht sogar auch Angst, dass die Geschwister nicht mehr zur Gemeinde kommen, dass sie sich anderweitig orientieren? Ich denke, nein. Ich denke, wir dürfen nicht so werden wie so ein Hund, wenn man mit ihm unterwegs ist, wo man meint, man muss ihm da immer wieder einen Knochen oder einen Stock hinwerfen, sonst läuft er mir davon. Denn dass vielleicht auch manchmal nicht so viel passiert, das heißt ja nicht unbedingt, dass Gott nicht mehr handelt. Das kann zwar so sein, das muss aber nicht so sein. Sondern es wird immer wieder Zeiten geben, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man vielleicht auch mehr betet, wo man weniger sieht und weniger erlebt. Bleibst du auch dann deinem Gott, deiner Gemeinde treu? Ich denke, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass es der Geist Gottes ist, der handelt. Wenn wir versuchen, menschlich etwas zu erzwingen, dann ist das nicht nur sinnlos, sondern man muss sich auch die Frage stellen, ob es wirklich das ist, was Gott möchte. Und wenn wir vielleicht solche sind, die immer nur dorthin gehen, wo gerade was los ist, dann stelle ich auch da die Frage, ist es das, was Gott möchte? Ich denke, wir sollten da immer wieder neu auf unser Herz hören. Was will Gott von uns? Wo möchte der Heilige Geist uns hinführen? Ihr Lieben, ich denke, unser geistliches Leben, das darf nicht zu einer Eventveranstaltung werden. Wenn Gott sichtbar handelt, dann ist das wunderbar. Aber wenn Gott nicht handelt, wenn er uns sogar scheinbar Segen wegnimmt, dann ist es vielleicht auch das Ziel oder die Frage, die wir uns stellen sollten, ist es nicht die Zeit, sich ihm mehr zuzuwenden? Denn wir finden das im Prediger, alles hat seine Zeit. Zeit der Ruhe und Zeit der Arbeit. Und das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, dass Gott einen Plan hat für uns und auch einen Plan für die Zeit der Ruhe. Und in dieser Zeit der Ruhe, da möchte er unsere, meine, deine Wurzeln tiefer führen. Er möchte, dass wir geistlichen Tiefgang bekommen. Jeder Einzelne von uns und auch wir als Gemeinde. Aber merken wir, dass manchmal unsere eigenen Pläne dem entgegenstehen. Wir Menschen, wir haben oft unsere eigenen Prioritäten. Erfolg und Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, psychische Stabilität, ein unbeschwertes Leben, vielleicht mich sportlich betätigen, dass ich gesund bin. Es gibt so viele Dinge, die für uns an erster Stelle stehen. Aber das ist oft für Gott zweitrangig. Er möchte, dass wir ein Leben in echter Nachfolge führen. Und das heißt auch manchmal, dass Gott uns etwas wegnimmt, was gar nicht so wichtig ist. Ich denke, wir alle haben das schon erlebt. Wir haben uns immer gefragt, warum passiert das? Und in Wirklichkeit stört uns das auch. Vielleicht stört uns sogar Gott. Vielleicht stört er uns in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Ich denke, hier findet immer wieder neu ein Kampf statt zwischen unserem menschlichen Denken und dem Geist Gottes. Und vielleicht müssen wir uns immer wieder neu auch fragen, lasse ich es zu, dass Gott mich stört? Wir würden natürlich sagen, natürlich nicht. Von mir aus nicht, aber alles, was menschlich in uns ist, das wehrt sich mit allen Kräften gegen das, was Gott durch den Heiligen Geist erneuern will. Eine radikale Botschaft Gottes, die stört uns in Wirklichkeit, zumindest unseren alten Mensch. Wir als Menschen, wir wollen gerne das Alte hören, das Gewohnte. Überall. Vielleicht auch in Predigten. Das, was wir schon kennen. Das, wo wir uns gar nicht mehr erschrecken müssen. Das ist doch sehr angenehm. Klar, Gottesdienst, das soll sein. Predigt soll sein. Aber bitte ohne viel Ärger. Ohne vielleicht kritische Fragen zu stellen. Ohne vielleicht mein Leben und mein Handeln zu hinterfragen. Am liebsten ohne das Kreuz, ohne Gott. Wäre doch wunderbar. Mein Fleisch, das will natürlich so eine gewisse fromme Beruhigung, ne, dass ich gut schlafen kann. Ich bin ja Christ, ich gehe in die Gemeinde. Aber merken wir, ist das nicht eine tote Gemeinde, ein toter Glauben? Ich denke, wir alle sollten Gott ranlassen. Ranlassen an unser Leben, auch ranlassen an unsere Gemeinde. Wollen wir, dass er uns tiefer führt, dass er uns näher an sich bindet? Lassen wir es zu, dass er uns stört, dass er unsere Pläne durchkreuzt? Natürlich ist das beruhigend, wenn alles nach Plan läuft, unser Leben, wenn wir unsere Gemeinde planen, was für Aktionen ansteht. Aber ist es nicht oft so, dass gerade diese geplanten Sachen manchmal am wirklichen Leben vorbeigehen? Ein kleines Beispiel. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf den Sommer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Frankreich Autobahn gefahren ist. Das ist herrlich. Das ist also ein Land für Autofahrer, also nicht nur für solche, die französische Autos haben. Also auch die anderen fahren da wunderbar auf diesen Autobahnen, die muss man bezahlen, aber dafür sind sie in der Regel immer relativ leer, gut gepflegt, wunderbar. Man fährt dahin, zack, in 9 Stunden ist man in der Bretagne. Wir fahren jetzt schon viele Jahre dahin, wunderbar, 9 Stunden. Aber dann, man fährt von der Autobahn runter, noch 50 Kilometer bis zu unserem Haus. Furchtbar kleine Straßen, Täler, Hügel, viel Landwirtschaft, mal so ein Trecker im Weg, kleine Dörfer mit unendlich vielen Kreiseln, also die scheinen die erfunden zu haben. Man kommt irgendwie nicht vorwärts. Aber ist nicht gerade das das Wunderbare, dass nachdem man so die 9 Stunden abgerissen hat, dann auf einmal entschleunigt und man hat Zeit, das, was man rechts und links sieht, einfach zu genießen. Die Schönheit der Natur, kleine Flüsschen, nette kleine Dörfer mit kleinen Cafés und Restaurants. Ist es nicht so, auch manchmal in unserem Leben, dass es gut ist, wenn Gott uns wegführt von der Autobahn unseres Lebens, auf der wir vielleicht entlang rasen. Und wenn wir dann die Abfahrt nehmen, dann haben wir manchmal das Gefühl, oh, ich bleibe auf einmal stehen. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn man stundenlang auf der Autobahn fährt, dann kommt die Ausfahrt, man hat immer noch 100 Sachen drauf und muss sagen, oh, jetzt auch mal schnell bremsen. Ich denke, das ist gut, wenn wir solche Dinge in unserem Leben erleben können. Wenn wir vielleicht bei unserem Rasen auf der Lebensautobahn, wo wir vielleicht dann auch rückwirkend oder rückblickend sehen, Mensch, wir haben eine Menge verpasst, weil wir nur dahin gerast sind. Wenn wir feststellen, Mensch, das Leben vergeht so schnell. Aber dann kommen andere Dinge. Vielleicht Krankheit, vielleicht, dass wir auf jemanden warten müssen. Unsicherheiten, wenn wir Kinder haben, vielleicht die ein oder andere durchwachte Nacht. Oder auch nur einfach, wenn wir uns Zeit nehmen, mit Gott zu reden. Plötzlich wird das Leben langsam und die Zeit vergeht nicht mehr so schnell. Wenn vielleicht ein Freund oder mein Partner im Krankenhaus ist, wenn wir merken, wie hilflos wir eigentlich sind, wie fremdbestimmt, wenn auf einmal kein Event mehr ansteht. Aber ich denke, in solchen Zeiten möchte Gott uns tiefe geistliche Wurzeln schenken. Und ich denke, wenn wir Ja dazu sagen, dann ist das die richtige Antwort. Natürlich mutet Gott uns Krisen und Schwierigkeiten zu, aber letztendlich mit dem Ziel, dass wir in der Tiefe fester werden. Dazu noch ein Beispiel, was sicherlich sehr erschütternd war. Ich weiß nicht, gut, die meisten von euch sind keine Segler, aber der eine oder andere war mit mir schon mal auf meinem Boot, hängt damit auch zusammen. Also es gab einen sehr bekannten, weltbekannten Segler, einen Einhandsegler, also jemand, der alleine über den Ozean segelt. Michael Plant hieß der, war ein Amerikaner. Und dieser Amerikaner, der startete zu einer Nordatlantiküberquerung. Das heißt, von den USA in Richtung Frankreich. Dauert ungefähr 2 Wochen. Und er hatte sich super vorbereitet. Er hatte das neueste Boot, Coyote hieß das Boot. Es galt als unsinkbar, auch bei schwerstem Seegang. Es hatte Satellitenfunk für Notrufe. Und dieser Mann, der hatte natürlich eine Menge Erfahrung. Da konnte eigentlich nichts schiefgehen. Aber dieser Michael Plant, der kam nie in Frankreich an. Er wurde, nachdem er losgesegelt ist, nie wieder gesehen. Es gab noch nicht mal einen Notruf, keine Nachricht. Man fand später sein Boot auf den Azoren. Der eine oder andere weiß, wo das ist, da mitten im Atlantik, so ein paar Inseln, von denen kommt immer das gute Wetter, das Azorenhoch. Da hat man sein Boot gefunden, es trieb dort und es war leer. Und man hat das Ganze untersucht. Und damit so ein Boot nicht kentert, haben solche Boote einen Kiel. Das heißt, ein großes Gewicht, hier in dem Fall 3 Tonnen, 3000 Kilo, unterhalb des Bootes, dass immer, wenn so Wellen kommen, durch dieses schwere Gewicht das Boot nicht kentern konnte. Ne? Und wer mit mir schon mal gesegelt ist, der weiß, so was Ähnliches habe ich auch. Das ist so ein riesen Metallteil, das hängt unter dem Boot. Und auch wenn man manchmal meint, man würde umkippen, es dürfte theoretisch nicht passieren. Aber was ist passiert? An diesem funkelnagelneuen Boot, unsinkbar, ist genau dieses Gewicht abgerissen. Und das, was eigentlich das Boot unsinkbar machen sollte, das riss ab und somit wurde dieses Boot zum Spielball der Wellen. Das war wie dann, das konnte zwar trotzdem eigentlich nicht untergehen, weil es entsprechende Luftkammern hatte, aber es wurde hin und her geweht auf dem Wind. Es war instabil, nicht mehr manövrierfähig. Es wurde umgeworfen durch die Wellen und so wurde das Meer zum Grab für diesen Mann. Mittlerweile gibt es sogar einen Film über diese Geschichte. Was will ich damit sagen? Ich denke, das ist auch oft in unserem Leben so. Wir können an der Oberfläche perfekt wirken. Wir können so perfekt wirken, wie wir wollen. Aber irgendwann wird das Leben unruhig. Und dann zeigt sich, wie viel Substanz da ist. Wie viel Substanz haben wir unter der Wasserlinie? Dort, wo unsere Seele ist, der Geist unseres Menschen, das, was uns ausmacht. Wie sieht das bei uns aus? Bist du stabil für die Stürme des Lebens? Wir haben eine Zusage. Gott will uns darauf vorbereiten. Aber nur, wenn wir ihn lassen. Man kann sich auch dagegen wehren. Und für diese Vorbereitung auf diese Stürme des Lebens, da braucht es mehr als geistliche Erlebnisse. Geistliche Erlebnisse, die sind toll. Die sprechen unser Gefühl an. Das sind Höhepunkte in unserem Leben. Aber kennen wir das nicht aus eigener Erfahrung? Nach diesen geistlichen Höhepunkten, da kommt oft das Gefühl der Leere, der Unzufriedenheit mit dem Normalen. Bringen geistliche Erlebnisse wirklich Tiefgang? Ist es nicht oft so, dass das Erlebnis wichtiger ist als Jesus? Und geistliche Erlebnisse erfordern in der Regel keine Disziplin von uns. Es ist nicht oft so, auch wenn ein Mensch durch solche geistlichen Erlebnisse zum Glauben kommt, wenn er beginnt mit dem Herrn Jesus zu gehen, dann ist er noch lange nicht am Ziel. Ich denke, die meisten von uns kennen das aus eigener Erfahrung. Dann kommt es darauf an, in die Tiefe zu wachsen. Denn nur dann und auch nur dann wird man gegen Angriffe in unruhigen Zeiten bestehen können. Not und Leid ist ein Weg, wie man so etwas lernen kann. Aber es gibt auch andere Wege und ich möchte davon nur zwei aufzeigen. Der eine Weg ist Einsamkeit. Viele Menschen sind einsam, aber das ist etwas anderes als alleine sein. Man kann 1000 Menschen um sich herum haben und trotzdem furchtbar einsam sein. Einsamkeit, das bedeutet, ich kann mit niemandem wirklich reden, niemand versteht mich, niemand interessiert sich für mich. Ich habe vielleicht Bekannte, Kollegen, aber nicht wirklich Freunde. Und dann? Viele Menschen in der Bibel, die wir dort beschrieben finden, von denen wir lesen, Menschen, die Gott gerufen hat, waren Menschen, die einsam waren. Denn erst in der Einsamkeit können wir Gott wirklich hören, wenn wir auf ihn hören, wenn wir nicht schon so verbittert sind, dass wir unser Ohr für ihn schließen. Ist es wirklich wahr, dass wenn du einsam bist, dann höre auf ihn. Gott möchte dir ein Gegenüber sein, ein Freund, ein Bruder, ein Vater. Er möchte dir Liebe geben, die dir kein Mensch geben kann. Und er versteht dich, wie dich kein Mensch versteht. Und er tröstet dich, wie dich kein Mensch trösten kann. Er schenkt dir Freude, die dir kein Mensch geben kann. Und er wird dir einen Weg weisen, den dir kein Mensch zeigen kann. Und er wird dich in einen geistlichen Tiefgang führen, den du anders nicht erreichen kannst. Einsamkeit ist eine Möglichkeit, in dieser Einsamkeit Gott zu suchen und mit Gott diesen Tiefgang zu suchen. Eine zweite Möglichkeit, und ich weiß, das ist etwas, das fällt uns allen nicht leicht, das fällt auch mir nicht leicht, das nennt sich geistliche Disziplin. Und wir sind vielleicht in einer Zeit, wo man mit diesem Begriff sehr, sehr wenig anfangen kann, weil die wenigsten Menschen zum Militär gehen oder irgendwo sind, wo Disziplin gefordert ist. Aber ich denke, es ist trotzdem eine gute Möglichkeit, Tiefgang zu bekommen. Geistliche Disziplin heißt nicht mehr und nicht weniger, als sich Zeit für Gott zu nehmen. Da gehört Disziplin zu. Sich zu entscheiden, sich mit einem geistlichen Thema, vielleicht mit einem Buch, mit einem Abschnitt der Bibel auseinanderzusetzen oder ein gutes christliches Buch zu lesen, vielleicht auch nur gute christliche Musik zu hören oder das Gebet vor Gott zu suchen und im Glauben zu wachsen in der Stille. Das erfordert Disziplin. Und ich denke, es ist immer wieder neu, gut darüber nachzudenken, ist jetzt die Zeit, um diesen geistlichen Tiefgang zu bekommen, um gerüstet zu sein für das, was vor uns liegt, für die Zukunft. Vielleicht sich einfach auch zu zwingen und das fest in seinen Kalender einzutragen, dir einen freien Abend zu nehmen in der Woche. Einen Abend, wo du dir bewusst Zeit für Gott nimmst und zu beten, um etwas Gutes zu hören oder Gutes zu lesen. Vielleicht auch eben nochmal neu darüber nachzudenken, ist der Bibelgesprächskreis oder dann in der anderen Woche der Hauskreis eine gute Möglichkeit, wo ich mich einfach zwinge. Und ich kann das nur von mir selber sagen, dass man manchmal vielleicht abgekämpft von der Arbeit nach Hause kommt und dann sagt, oh, ich muss die Geschichte erzählen, es war im letzten Jahr. Ne? Ich war so kaputt, ich habe den Frank angerufen, ich sagte, meinst du heute Abend zur Bibelstunde, kommen da überhaupt welche? Und wir waren schon kurz davor, abzusagen, aber dann irgendwie sage ich, nein, wir sagen nicht ab, ich fahre hin. Und es war eine sehr gesegnete Stunde, auch wenn wir nur sehr wenige waren. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns selber diese Disziplin auferlegen. Denn ich denke, wenn man sich selber diese Zeit nimmt, dann wird man davon profitieren. Vielleicht von diesem einen Abend, dann die ganze Woche oder den ganzen Monat. Weil ich denke, so etwas bringt uns Gott näher und bedeutet mehr Tiefgang als der nächste Abend vor dem Fernseher oder mit irgendeiner anderen Freizeitbeschäftigung. Und ich denke, und das ist mein Wunsch für uns hier heute, dass wir vielleicht für uns selber eine Entscheidung treffen. Denn ich denke, und das ist klar, dass Gott das möchte, dass dein Geist, dein Charakter, deine Persönlichkeit fest wird. Und das vor allen Dingen unter der Wasseroberfläche. Amen.